Das Schweigen der Lämmer. Nach unserem heutigen Kenntnisstand waren die Jäger und Sammler Animisten. Sie glaubten, dass es auf der Welt nicht nur Menschen gibt, sondern zahlreiche andere Lebewesen, von denen jedes seine eigenen Persönlichkeiten, Bedürfnisse und Wünsche hatte. Daher mussten die menschlichen Normen und Werte auch die Interessen dieser anderen Wesen repräsentieren. Beispielsweise könnte eine Gruppe von Wildbeutern am Indus eine Regel aufgestellt haben, nach der es den Angehörigen der Gruppe verboten war, einen besonders großen Feigenbaum zu fällen, um den Geist dieses Baums nicht zu verärgern und seinen Zorn auf sich zu ziehen. Eine andere Gruppe am Ganges könnte die Regel aufgestellt haben, nach der die Jagd auf Füchse mit weißen Schwänzen verboten war, da ein Fuchs mit einem weißen Schwanz einmal einer weisen alten Frau erschienen war und ihr verraten hatte, wo ihr Clan wertvollen Obsidian finden konnte. Die Vorstellungen dieser Religionen bezogen sich ausschließlich auf den Lebensraum einer Gruppe und auf die einmaligen Eigenschaften jedes Ortes, jeder Jahreszeit und jeder Naturerscheinung. Die meisten Jäger und Sammler verbrachten ihr gesamtes Leben in einem höchstens einige hundert Quadratkilometer großen Territorium. Um zu überleben, mussten die Bewohner eines Tals die übermenschliche Ordnung kennen, die ihr Tal beherrschte, und ihr Verhalten darauf einstellen. Es hätte wenig Sinn gehabt, die Bewohner des Nachbartals davon überzeugen zu wollen, nach denselben Regeln zu leben. Die Menschen am Ganges machten sich nicht die Mühe, Missionare an den Indus zu entsenden, um die Menschen dort von der Jagd auf Füchse mit weißen Schwänzen abzuhalten. Die landwirtschaftliche Revolution ging offenbar Hand in Hand mit einer religiösen Revolution. Die Wildbeuter jagten wildlebende Tiere und sammelten wildwachsende Pflanzen, die dem Homo sapiens ebenbürtig waren. Sie jagten zwar Schafe, doch sie betrachteten die Schafe deshalb noch lange nicht als minderwertige Wesen, genauso wenig wie sie glaubten, dass sie selbst weniger wert waren als die Tiger, nur weil sie von diesen gejagt wurden. Lebewesen kommunizierten direkt miteinander und handelten die Regeln aus, die in ihrem gemeinsamen Lebensraum herrschten. Im Gegensatz dazu lebten die Bauern davon, Tiere und Pflanzen zu besitzen und zu manipulieren, weshalb es ihnen schwer fiel, Tiere und Pflanzen als ebenbürtig zu begreifen oder gar mit ihnen zu verhandeln. Im Laufe der landwirtschaftlichen Revolution wurden die einst gleichberechtigten spirituellen Partner daher zu stummen Besitzgütern. Dies führte jedoch zu einem Problem. Ein Bauer hätte sich natürlich gewünscht, seine Schafe völlig beherrschen zu können, doch er wusste, dass das unmöglich war. Er konnte sie zwar einsperren, einige wenige Widder zur Zucht auswählen und die übrigen kastrieren, aber er hatte keinen Einfluss darauf, dass ein Schaf ein gesundes Lamm zur Welt brachte und die Herde von Krankheiten verschont blieb. Wie konnte er die Fruchtbarkeit seiner Herde sicherstellen? Auf der Suche nach einer Lösung wandten sich mehr und mehr Bauern an die Götter. Als die Pflanzen und Tiere das Sprechen verlernten, betraten die Fruchtbarkeitsgöttin, der Himmelsgott und der Gott der Medizin die Bühne, um zwischen den Menschen und den nun stummen Tieren und Pflanzen zu vermitteln. Die antiken Religionen sind oft nichts anderes als ein Vertrag, indem die Menschen den Göttern Anbetung versprechen, wenn sie sich im Gegenzug die Erde untertan machen dürfen. Die ersten Kapitel des Alten Testaments sind ein hervorragendes Beispiel dafür. Nach der landwirtschaftlichen Revolution bestanden religiöse Zeremonien vor allem darin, den Göttern Lämmer, Wein und Gebäck zu opfern, um im Gegenzug reiche Ernten und fruchtbare Herden zu erhalten. Die landwirtschaftliche Revolution hatte zunächst kaum Konsequenzen für die anderen Angehörigen des animistischen Systems, zum Beispiel Felsen, Quellen, Geister und Dämonen. Allmählich verloren aber auch diese gegenüber den neuen Göttern an Boden. Solange die Menschen ihr Leben lang in einem kleinen Territorium von einigen hundert Quadratkilometern lebten, reichten die örtlichen Geister völlig aus, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Doch mit der Entstehung von Weltreichen und Handelsnetzen mussten die Menschen mit Kräften kommunizieren, deren Macht weit über ihr Heimattal hinausreichte. Um dieses Bedürfnis zu befriedigen, wurden polytheistische Religionen geschaffen. vom griechischen Poli für viel und Theos für Gott. Diese Religionen glaubten, die Welt werde von mächtigen Gottheiten beherrscht, zum Beispiel Fruchtbarkeits-, Regen- und Kriegsgottheiten. Diese konnten die Menschen um Hilfe bitten, und wenn den Göttern die Opfer gefielen, ließen sie sich herab, den Menschen Fruchtbarkeit, Regen und Siege zu bringen. Mit dem Aufkommen des Polytheismus verschwanden die animistischen Religionen noch nicht sofort. Dämonen, Feen, Geister, heilige Steine und Bäume gehörten nach wie vor zum Personal polytheistischer Religionen. Zwar verloren diese Geister gegenüber den Göttern an Bedeutung, doch im Alltag der Menschen reichten sie meist aus. Während der König in seinem Palast dem Kriegsgott ein Dutzend fetter Hammel opferte, um einen Feldzug zu gewinnen, zündete der Bauer in seiner Hütte eine Kerze an, um die Fee des Feigenbaums um Gesundheit für seinen Sohn zu bitten. Doch so sehr sich der Aufstieg der Götter auf das Leben der Schafe und Dämonen auswirkte, die größten Konsequenzen hatte er für den Status des Homo sapiens selbst. Für Animisten war der Mensch nur eines von vielen Lebewesen, die auf der Erde lebten. Polytheisten sahen die Welt dagegen zunehmend als Spiegelbild der Beziehung zwischen Göttern und Menschen. Unsere Gebete und Opfer, unsere Sünden und guten Taten beeinflussten das Schicksal des gesamten Ökosystems. Nur weil ein paar Menschen eine Dummheit begingen und die Götter verärgerten, könnte eine schreckliche Flut Milliarden von Ameisen, Grashüpfern, Schildkröten, Antilopen, Giraffen und Elefanten auslöschen. Der Polytheismus hob also nicht nur die Götter auf den Thron, sondern auch den Menschen. Weniger gesegnete Angehörige der alten animistischen Kulturen verloren dagegen ihren Status und verwandelten sich in sprachlose Statisten. Sie wurden zur Kulisse im großen Drama von Menschen und Göttern.